Hi Britta, dadurch, dass wir uns gerade nicht so eng austauschen können, hat sich bei mir richtig ein Thema jetzt angestaut, das ich loswerden will. Und ich dachte, ich biete es dir mal für den Podcast an. Und zwar ist für mich das irgendwie so, so beeindruckend gerade, dieser Wechsel from bug to feature, sagt man im Englischen. Also ein Bug, ein Fehler im System, ein Käfer im System to feature. Das Feature ist eine Extrafunktion. Also auf das, was wir gerade uns auch erarbeiten, würde ich vielleicht eher übersetzen mit von dem Gedanken der Heilung oder dass ein Mangel geheilt werden muss, hin zu dem Gedanken, dass Potenziale entdeckt werden. Und ich hatte dir da ja schon erzählt, wie es mir da in letzter Zeit ging mit diesem Gedankenshift. Und wollte es hier einfach nochmal zusammenfassen. In der Traumatherapie steht ja das Trauma im Mittelpunkt. Und das Trauma ist ja erstmal irgendwas Negatives oder was einen beeinträchtigt. Das Trauma beeinflusst unser Nervensystem in einer Art und Weise, die uns weniger frei macht in unseren Entscheidungen, weil eben ein Nervensystem, das ständig auf Alarm ist, kann sich nicht frei entfalten, sondern es wird immer erstmal abchecken, ob alles sicher ist. Insofern ist die ganze Traumatherapie erstmal auf irgendwelche Defizite ausgerichtet. Und so war auch mein Selbstverständnis für lange, lange Zeit. Irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas muss geheilt werden, irgendwas muss repariert werden. Und dann habe ich zwei sehr interessante Vorträge dazu gehört und über den einen haben wir schon gesprochen und über den anderen wollte ich jetzt hier nochmal kurz berichten, weil der sehr schön anschaulich ist. Die Referentin hat ins Zentrum gestellt, dass jeder Mensch ein Wunder ist, das es zu entdecken gilt und nicht ein Problem, das es zu lösen gilt. Also genau dieser Wechsel der Perspektive. Und da hat sie ein total schönes Bild gebracht. Und zwar hat man Michelangelo gefragt, wie er es geschafft hat, so eine wunderschöne Statue wie den David zu schaffen. Also, wer den David kennt, ist ein riesen überlebensgroßer Mann, der als der im Begriff der Schönheit gilt. Und Michelangelo war ein begnadeter Künstler. Und er hat auf die Frage geantwortet, dass er die Kunstwerke nicht erschafft, sondern er nimmt den Stein und entfernt alles, meißelt alles weg, was nicht zu der Statue gehört. Also das ist ein anderer Ansatz. Also er versucht nicht, etwas zu erschaffen und es irgendwie dem Stein zu entreißen oder den Stein zu etwas zu machen, sondern er sagt, die Skulptur und die Schönheit, die stecken schon in dem rohen Marmor drin, in dem Marmorblock. Ich muss sie nur freiklopfen. Und das finde ich so ein wunderschönes Bild auch für so eine Reise zu sich selbst, eben nicht zu sagen, ich muss irgendwas aus mir machen, sondern ich bin schon was. Ich bin schon was und ich kriege jetzt die Freiheit, all die Dinge loszulassen, die mich daran hindern, in meiner ganzen Schönheit zu erstrahlen. Und obwohl ich das wusste und obwohl ich diese Worte schon total oft gehört habe, ist es mir noch nie so eingesunken. Und in diesem anderen Vortrag habe ich eine Meditation dazu gemacht und die war nicht sehr aufregend. Es war eine ganz normale Meditation in die Stille, die dann den Fokus hatte, die dann eben auch angeleitet war mit dem Fokus, eben seine Sinne zu verfeinern und dann eben mal nachzuspüren, wo Potenziale sind. Jetzt sind wir bei dem Wort Potenziale. Das Wort Potenzial definiert sich in diesem Zusammenhang als eine Veranlagung, die schon da ist, eine Energie, die noch nicht freigesetzt wurde. Das kann ein Wunsch sein, eine Sehnsucht. Das kann aber auch, und das finde ich total interessant, das Ergebnis einer Strategie sein, die früher wegen eines Mangels benutzt wurde. Also zum Beispiel, wenn ich als Strategie habe, sehr aufmerksam und sensibel auf meine Umwelt zu reagieren, weil ich mich als Kind in meiner Umwelt nicht sicher fühlen kann, weil ich in der Familie aufwachse, wo es keine emotionale Stabilität gibt, wo meine Eltern plötzlich ausflippen und ich kann gar nicht erraten, warum. Zum Beispiel, wenn Alkoholismus im Spiel ist, ist das fast immer der Fall. Kinder von Alkoholikern haben meistens sehr feine Antennen für Stimmungsveränderungen. Leider sorgt diese Strategie auch im Erwachsenenalter oft noch dafür, dass wir sie nicht in ihrem Potenzial benutzen, da komme ich gleich drauf, sondern dass wir sie weiter als Strategie benutzen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen uns nicht mehr ständig vor unserem alkoholkranken Elternteil schützen, sondern wir könnten eigentlich in unsere Kraft kommen und das loslassen. Dafür muss man sich das bewusst machen. Und wenn man sich's bewusst macht, dann finde ich, was für mich zumindest lange Zeit so, dass ich diese Strategien eben immer noch als Mangel erlebt habe, als negativ, als etwas, was ich ablegen muss, was weg muss, was mich stört, was mich in meiner Entwicklung stört und blöd ist. Und durch diesen Shift, ich sage immer Shift, durch diesen Wechsel, durch diesen Perspektivwechsel, kann ich sogar auf solche Strategien, die mir im Grunde jetzt nicht mehr dienlich sind, so schauen, dass ich sage, die haben ja zwei Seiten. Sehr feine Antennen zu haben für andere Menschen, kann ich ja auch für mich nutzen, kann ich auch nutzen, um anderen Gutes zu tun. Die kann ich nutzen, wenn ich mir bewusst mache, wenn ich mir nicht nur die Strategie bewusst mache, sondern mir praktisch ihre goldene Seite bewusst mache, werde ich Experte in etwas, bin ich besonders gut in etwas, weil das habe ich mein ganzes Kinderleben und Erwachsenenleben lang trainiert und trainiert. Ich bin ein besonders empathischer Mensch und das kann man ja wohl wirklich auch positiv nutzen. Und das ist jetzt ein Beispiel, das eben auch sehr nah an mir dran ist. Es gibt sicherlich noch viele andere. Und jetzt ist die Frage auch, warum leben wir unsere Potenziale nicht? Und dazu hat eben dieser zweite Vortrag, auf den ich eingehen wollte, ein paar interessante Aspekte und ein paar interessante Denkanstöße gebracht. Die Referentin in diesem Vortrag hat das so vorgestellt, dass man sich das Unterbewusstsein auch wie einen Keller vorstellen kann. Also das Bewusstsein ist so das Erdgeschoss, wo man lebt, wo man wohnt, wo man sich tagsüber bewegt und das Unterbewusstsein ist sozusagen der Keller. Und da sagt sie, man könnte sich den vorstellen als vier Wände, die da in dem Keller sind und uns eingrenzen. Und diese Wände können auch besonders dick sein. Die erste Wand sind Verbote, die wir so in unserem Leben sammeln. Das können Verbote von außen sein, das können auch Verbote sein, die wir uns im Inneren zulegen. Und sie rät dazu, dass man sich so Fragen stellt wie, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, was ist mir verboten, was darf in diesem Leben nicht getan werden. Also auch so, man darf nicht Botschaften, um eben rauszufinden, was so innere Glaubenssätze zum Thema Verbote sind. Und wenn man sich sowas bewusst macht, dann kann man ja, hat man die Gelegenheit zu prüfen, ob diese Verbote für einen immer noch von Bedeutung sind, ob die für einen stimmig sind, ob die zum eigenen Wertesystem passen. Darunter würde ich sagen, fallen auch Tabus. Und das finde ich am Thema im Zusammenhang mit Sexualität sehr spannend, wo es ganz viele Gebote, Verbote und Tabus gibt. Da sind wir auch schon bei der zweiten Wand, das sind die Gebote. Also was habe ich für Glaubenssätze zu dem Thema, was soll ich tun, was ist meine Aufgabe, wonach soll ich mich richten? Die dritte Wand sind die Überzeugungen, dass wir genau jetzt nicht gut genug sind, dass wir ein Problem sind. Und da ist wieder eben das ganz im Gegensatz dazu, dass man sich eben selber als Wunder, das man nur noch entdecken muss, ansieht. Und da eben die Überzeugungen und die Glaubenssätze zu finden, die einem sagen, du musst nur noch dies oder jenes tun, du musst nur noch dies oder jenes haben, oder nur noch dies oder jenes sein und dann bist du endlich wertvoll? Also welche Strategien nutzen wir, um uns wertvoll zu fühlen? Und die letzte Wand, und da sagt es, es wäre wohl die dickste Wand, ist die Frage, was sagen die anderen? Was sollen die Nachbarn sagen sozusagen? Dahinter steckt die Angst, abgelehnt zu werden. Und die Fragen, die sie da empfiehlt, sind, sich mal zu fragen, wer sind die? Weil es oft so ein diffuses Unbehagen ist, dass man sich sagt, wie sieht es denn aus, wenn ich das und das mache? Wie würde das denn aussehen? Was würden denn die anderen sagen? Und dann mal zu fragen, wer sind die eigentlich? Auf wessen Meinung lege ich eigentlich Wert? Und wie schlimm wäre das, wenn ich in der Meinung von bestimmten Leuten sinken würde? Würde mich das wirklich gefährden? Weil hinter dieser Angst, abgelehnt zu werden, steckt ja nur wieder diese urkindliche Urangst, alleingelassen zu werden und zu verhungern oder zu sterben. Und natürlich sind wir soziale Wesen und wir können uns nicht einfach außerhalb der Gesellschaft, nicht so ohne weiteres außerhalb der Gesellschaft bewegen und sind schon auf andere Menschen angewiesen. Gleichzeitig können wir viel mehr in Konflikt und in Austausch gehen, als wir selber glauben. Und ich möchte mich da nicht ausnehmen, obwohl ich mich wirklich immer wieder intensiv damit befasse. So, wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Bedürfnisse? Was kann ich verlangen? Wie direkt kann ich sein? Das ist was, womit ich mich fast jeden Tag beschäftige. Falle ich immer wieder zurück in diese Denkmuster. Nicht, ist nicht mal Denkmuster, das ist noch unter den Gedanken. Das ist ein, wie ich schon gemeint habe, ein Unbehagen, ein diffuses Gefühl, das steht mir nicht zu. Und das zu erforschen kann sehr wertvoll sein. Und da knüpft an, was ich erzählt habe über Schuldgefühle, Schuldscham und Beziehung. Sich selber in seinen Potenzialen wahrzunehmen, bedeutet also, sich selber als interessantes Kunstobjekt zu sehen, das nicht von Michelangelo, aber von der Zeit geschaffen wurde. Vielleicht auch wie eine interessante Steinformation in der Natur, wie die Rocky Mountains, die auch geschliffen sind durch Sand und Wind und Regen. Und nur durch dieses Geschliffenwerden, nur durch dieses Verformtwerden, nur durch diese äußeren Kräfte so wunderschön geworden sind. Und auch wenn nicht alles angenehm ist, was uns im Leben passiert ist, und wir oft noch sehr lange dran zu knabbern haben, ist gleichzeitig das auch das, was uns zu dem macht, was wir sind. Und es mag sich vielleicht im ersten Moment negativ anfühlen, wenn man eben so in dem Gefühl ist, dies oder jenes ist mir passiert und deswegen leide ich heute und deswegen bin ich heute unfrei und deswegen kann ich nicht das tun, was ich tun will. Und es bedarf wirklich nur eines kleinen Schrittes, und ich zögere, wenn ich das so sage, weil das sind auch Dinge, die ich schon in Podcasts gehört habe und die verstandesmäßig nicht zu schaffen sind, sondern das ist ein Herzensschritt, zu sagen, okay, was habe ich Gutes entwickelt aus meinem Schmerz heraus? Und da möchte ich jetzt zum ganz persönlichen Thema kommen, das mich sehr umtreibt, und zwar zum Thema Sexualität. Weil gerade Frauen, bei Männern kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen, und ich habe auch nicht viel Austausch mit Männern darüber, weil bei Frauen Sexualität oft sehr belastet ist. Viele Frauen, ich weiß nicht statistisch wie viele, aber fast jede, die ich kenne, hat unangenehme, gewaltvolle, übergriffige sexuelle Erfahrungen gemacht, mehr oder weniger schlimm oder mehr oder weniger intensiv. Ich will das schlimm gar nicht werten. Und was für mich noch dazu kommt, ist, für mich persönlich, und ich vermute, dass das einfach auch gesellschaftlich so ist, weil ich das auch bei meinen Mitmenschen und Mitfrauen beobachte, es ist eine große Unsicherheit da, in dieser Welt ein sexuelles Wesen zu werden, noch dazu als Frau. Da bin ich wieder der festen Meinung, da geht es Jungs und Männern ganz genauso. Diese Unsicherheit, was bedeutet es, ein Mann zu sein, was bedeutet es, eine Frau zu sein. Und gleichzeitig diese starke Energie. Sexualität hat ja eine unglaublich starke schöpferische Kraft und einen unglaublich starken Drang. Das hat ja einen Grund, warum Jugendliche in ihrer Sturm- und Drangzeit alles Mögliche ausprobieren und diese Sexualität so stark in den Mittelpunkt rückt, weil das einfach irgendwie die grundsätzliche antreibende, formende Kraft ist, die hinter dem Leben steckt. Und einerseits diese Unsicherheit, die durch die Tabuisierung, also wir reden nicht gern über Sex, es gibt keine kulturelle Aufklärung, diese, was man früher hatte, diese Initiationsriten, dass du zur Frau wurdest, zum Mann wurdest. Das findet in unserer Gesellschaft nur im religiösen Kontext statt und da sehr entsexualisiert. Das führt dazu, dass wir auch schneller schlechte Erfahrungen machen. In meinem Fall, für mich war das jetzt das Thema, dass ich zwar mich sehr früh und sehr intensiv für Sexualität interessiert habe, also schon im Grundschul-, im Kindesalter, weil ich das natürlich nicht wie eine Erwachsene ausleben konnte. Aber schon sehr früh diese Unsicherheit auf der einen Seite und diese Zurückweisung auf der anderen Seite gespürt habe. So, niemand hat mit mir von sich aus darüber geredet, wie man ein sexuelles Wesen wird in einer, in der Pubertät, beim Erwachsenwerden. Niemand hat mir erklärt, was es bedeutet, sich Jungs zu nähern, wie man das macht, wie Jungs funktionieren, wie die das wahrnehmen, wie ich in Austausch gehen kann, was ich für Möglichkeiten habe. Ich habe mich zwar, wie glaube ich, jeder Jugendliche sehr intensiv bei Dr. Sommer informiert, aber die wirklich wichtigen Botschaften habe ich nicht erhalten. Ich kann sie noch nicht mal heute sagen. Ich kann zwar heute sagen, wie meine Erwachsensexualität jetzt ist und was jetzt meine Probleme oder Wünsche oder was ich jetzt für wichtig halte. Aber würde ich jetzt mein, sagen wir mal, 10-jähriges Ich treffen oder mein 15-jähriges Ich treffen? Ich weiß nicht, ob ich schon die richtigen Ratschläge hätte. Also vielleicht sehr allgemein. Und jetzt kommt aber das Potenzial ins Spiel bei der Sache. Ich habe aus dem Grund mich dauernd mit dem Thema Sexualität, Beziehung, Männer, Austausch, Verstehen des anderen Geschlechts, Verstehen dieses Beziehungskonstruktes, habe ich mich beschäftigt. Gerade auch in den letzten 15 Jahren mit meinem Ehemann bin ich da in sehr intensiven Austausch gegangen. Und das meine ich jetzt nicht, dass wir intensiven sexuellen Austausch hatten. Das ist sogar meistens schwierig gewesen. Aber eben an dieser Schwierigkeit habe ich mich die ganze Zeit entlang gehangelt. Und all die Jahre habe ich meine Sexualität und meine Gefühle dazu und meinen Ausdruck meiner Sexualität immer als falsch oder mangelhaft empfunden, weil das halt passiert, wenn wir als Kinder mit unseren Bedürfnissen nicht frei umgehen können, wenn wir die nicht frei aussprechen können, wenn wir keine positive Resonanz dazu bekommen oder überhaupt eine ordentliche Resonanz. Also nicht nur bei sexuellen Bedürfnissen, sondern bei allem anderen. Ich hab das Gefühl gehabt, dass meine Lebendigkeit in diesem Thema Sexualität nicht erwünscht ist. Die war aber da, die Lebendigkeit. Und das gilt für jede Form von Lebendigkeit. Das gilt für Freude, das gilt für Schmerz, das gilt für Wut. Wenn wir den Kindern nicht Raum geben, sich da auszudrücken und wenn wir ihnen keine Orientierung geben, wie ein gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten aussieht und welche Möglichkeiten ich habe und in welchem Rahmen ich mich bewegen kann und was passiert, wenn ich den Rahmen sprenge und dass ich auch dazu die Freiheit habe, dann fängt das Kind an, sich falsch zu fühlen, sich grundfalsch zu fühlen und dieses Gefühl von grundfalsch sein kann sich eben ins Erwachsenenleben ziehen, weil das völlig unbewusst ist und dann eben nur noch, wie ich vorher gesagt habe, so ein diffuses Unwohlsein. Und daraus auszubrechen ist so einfach, wie es schwer ist. Man muss sich erstmal eben das bewusst machen. Dabei helfen diese vier Wände, von denen ich gesprochen habe, und diese Fragen, die man sich dazu stellen kann, um das vom Unbewussten ins Bewusste zu holen und dann sich eben auch zu fragen, was für ein Potenzial habe ich denn dadurch entwickelt? Was für Fähigkeiten habe ich denn daraus entwickelt? Was für Interessen habe ich denn entwickelt? Was für Wissen habe ich angesammelt? Was für welche Schönheit hat sich daraus auch ergeben? Welches Kunstwerk ist dadurch entstanden? Und dazu fällt mir immer eine Sache ein, wie aus Schmerz was Schönes entstehen kann, wenn man sich nämlich die Bluesmusik anschaut. Mein Mann ist ja Musiker und der hat mir viel über Musik auch theoretisch beigebracht. Und der Blues ist ja entstanden aus der Fronarbeit der Schwarzen auf den Baumwollfeldern oder überhaupt in Amerika. Und es war die Musik, die aus diesem Schmerz, dieser Zerrissenheit, dieser Heimatlosigkeit, dieser Sklaverei entstanden ist. Und diese Musik ist so wunderschön und die wurde zur Wurzel der modernen Musik, so wie wir sie heute kennen, die würde es ohne die Bluesmusik überhaupt nicht geben. Und mit diesem Gedanken, wenn man an sich herangeht, so welche wunderschönen Blüten hat mein Schmerz denn getrieben? Weil der Schmerz treibt uns immer an, besser zu werden. Nicht härter, sondern schöner, verfeinerter. Mit dieser Frage an sich heranzugehen und das Wunder in sich selber zu entdecken, das Potenzial zu entdecken, das ist der neue Gedanke, den ich so vor mir hertrage und der so viel für mich verändert und vielleicht auch für euch.